Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, what? Yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für ihn. Zeit für Bernhard Zajkowicz hier bei Winter Day Football O'Clock. Und einmal mehr, Bernhard, bereits in der Folge von Woche 15 freut es mich extrem, dass wir ein klein wenig über American Football plaudern dürfen. Schön, dass du in der Winter Day Football O'Clock Leitung bist.
Ich freue mich auch sehr. Hallo.
Muss was vorausschicken. Das ist alles extrem ungewohnt. Es ist sehr gewohnt, dich zu sehen. Es ist sehr gewohnt, mit dir zu sprechen, aber in ungewohntem Setup. Ich habe vergangene Woche einen kurzen, aber doch verfügbaren Zeitraum gehabt, wo ich mir gedacht habe, cool, da kann ich meinen Laptop in die Reparatur zum Service bringen. Es hieß auch vorher von diesem Unternehmen, ja, das wird 2 Tage dauern und alles ist gut. Dann bringe ich den Laptop dorthin, dann wandert der in die Werkstatt und dann heißt es, ja, 5 bis 7 Werktage. Das heißt, wir nehmen jetzt mit ungewohntem Setup auf. Das ist die eine Geschichte. Warum ich dir das wirklich erzähle und warum das relevant ist, ist, dass ich aktuell keinen Zugriff auf die footballoclock101@gmail.com Adresse habe. Bedeutet einerseits mal für die Hörerinnen und Hörer da draußen, sichert eure Passwörter und seht euch auch dutzendfach an, was das jetzt irgendwie alles braucht und hinterlegt werden muss, denn ich habe das nicht getan. Und warum das dann tatsächlich relevant ist, andererseits ist, wir haben unsere Charity-Auktion auf dieser E-Mail-Adresse aufgebaut. Es gilt, Football-Cleats zu ersteigern. Die kommen von dir, die sind brandneu, Größe 46, so ganz nebenbei. Und wir möchten das Momo Kinderhospiz, die Kinderpalliativ-Einrichtung in Wien, unterstützen. Und können das aktuell nicht ganz, weil wir noch nicht so genau wissen, was jetzt das Höchstgebot ist. Es war bei 170 Euro, als ich zuletzt Zugriff darauf hatte. Das Höchstgebot kam von einem Thomas aus Wien, das weiß ich noch. Vielleicht hat sich bis oder in den letzten Tagen diesbezüglich was getan. Wir hoffen natürlich, dass noch mehr Spenden daherkommen oder zumindest Gebote. Und deswegen werden wir die Auktion auch um eine Woche verlängern. In der Hoffnung, dass ich meinen Laptop bekomme, in der Hoffnung, dass ich den Zugang auf das Postfach bekomme. Und sollte aber in dieser einen Woche ein höheres Gebot eintreffen als die 170 Euro, dann würde es uns insofern freuen, als dass wir dem dann wahrscheinlich den Zuschlag erteilen. Einerseits. Und du, andererseits, wie schon vergangene Woche angekündigt, das verdoppeln wirst. Wenn wir bei vergangener Woche sind, und das war jetzt irgendwie wieder mal ein langes Vorgeplänkel, Greg Dortch, Folge hat eingeschlagen wie eine Bombe und Geil. Der Typ ist einfach extrem cool. Ich habe es dieser Tage auf Social Media erwähnt. Ich glaube, Football zu lieben. Und Greg Dortch setzt es dann aber, im Englischen heißt es so schön, puts it into perspective. Wenn du Greg Dortch hörst, denkst du, nee, der Typ liebt Football. Und ich mag Football einfach nur. Was, wie, hast du es nochmal angehört? Wie ging es dir in der Nachbetrachtung?
Ja, voll. Ich habe ihm auch gesagt, dass er das richtig gut gemacht hat. Und ich habe mich selber auch manchmal erwischt, als wir mit ihm geredet haben und wo ich einfach nur da gesessen bin und ihm einfach gerne zugehört habe. Also ich war echt froh, dass er das gemacht hat. Und es ist so witzig, weil ich habe natürlich schon viel mit ihm geredet und auch über seinen nicht so leichten Werdegang eben bis jetzt, wo er jetzt ist. Und auch jetzt, weil man eigentlich objektiv drüber nachdenkt, er kriegt nicht so viele Bälle, wie er sich wahrscheinlich wünscht und er muss sich immer noch seine Sachen erarbeiten und kämpft immer noch für mehr und all das und das darf man nicht unterschätzen, also es ist natürlich auch schwer mental und alles, aber dass er immer noch diesen dieses Feuer einfach in sich hat. Und ich meine ja natürlich, sagen und machen ist was anderes, aber ich kann jedem hier versichern, dass der Typ das wirklich auch jeden Tag so lebt und dass das komplett authentisch war, was er da alles gesagt hat. Und ich fand das einfach sehr cool, weil er auch einfach sehr gut mit seinen Worten quasi wiedergeben konnte, wie er sich fühlt, und hat das sehr, sehr ehrlich dargelegt. Und fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und ich bin auch echt froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Und auch das, was ich gesagt habe, von wegen Role Model und eben am Anfang von meiner Karriere, dass ich eben jemanden hatte, wo ich gesehen habe, okay, für den war das auch nicht immer leicht und der kämpft immer noch gegen bestimmte Stigmas an und muss sich jeden Tag aufs Neue beweisen, obwohl er jeden Tag gute Leistungen bringt. Das war und ist auch immer noch sehr wichtig, und ich bin auch sehr froh, dass wir den Deutsch im Team haben. Und ist auf jeden Fall, hat man richtig gemerkt, dass der brennt für das alles, und sehr schön auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, das ist einer der vielen Gründe, sich auch die vergangenen Folgen von Winter der Football O'Clock anzuhören, weil in unseren Themen der Woche dann doch immer wieder Wissen kreiert wird, ohne zu viel vorwegzunehmen. Wir haben die kommenden beiden Folgen vor, erneut mit Gästen zu arbeiten. In dieser Folge geht's im Thema der Woche aber um Kyler Murray. Und das ist in gewisser Weise eine Premiere, weil wir so viele Fragen wie selten zuvor geschickt bekommen haben, so viele unterschiedliche kluge Fragen, die wir allesamt beantworten werden, die du beantworten musst. Es wird das erste Mal sein, dass ein Thema der Woche rein aus Hörerinnen und Hörerfragen bestritten wird. Und für die, die vielleicht neu sein sollten, hier an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock, der Podcast dreigeteilt. Wir sprechen im ersten Teil über die Arizona Cardinals. Wir sprechen im zweiten Teil über unser Thema der Woche. Das ist eben Kyler Murray. Wir sprechen im dritten Teil über das, was uns sonst noch so in der NFL beschäftigt, und würde einfach sagen, wir legen los, wenn du bereit bist.
Jawohl.
Teil 1 lautet:
Die Arizona Cardinals.
Es gab schon mal bessere Tage in Cardinal Land, und da müssen wir nicht mal einen Monat zurückgehen. Die Cardinals gehen in die Bye Week, die Cardinals mit ihrer Winstreak, die Cardinals mit dem vermeintlich leichten Teil des Schedules vor der Brust, und auf einmal ist es eine 3-Spiele-währende Niederlagenserie, 2 davon gegen die Seattle Seahawks. Die holen sich den Season Sweep, die Season Series, damit auch den Tiebreaker. Man ist in der Essenz 3 Spiele hinter den Seahawks, und die letzten Wochen können nicht cool gewesen sein aus Cardinals Sicht. Das letzte Spiel kann nicht cool gewesen sein aus Cardinals Sicht. Es steht ein 30-18 auf der Anzeigetafel zugunsten der Seahawks am vergangenen Sonntag. Wie war entsprechend die Stimmung nach der Partie im Lockerroom?
Ja, natürlich sehr, sehr, sehr gedrückt. Aber eben jetzt nach dem Spiel hat wieder mal der JG das eigentlich sehr gut geschafft. Also der JG ist wirklich gut, einfach im Spüren, wie wir uns alle fühlen, und aber auch dann die richtigen Worte zu finden, dass wir vielleicht ein bisschen schaffen, im Kopf eben uns anders zu fühlen oder die Perspektive nicht zu verlieren in solchen Momenten. Und deshalb war das dann zumindest meiner Meinung nach relativ kurzlebig. Jeder war einfach, weil natürlich jeder wusste, was am Spiel stand, jetzt eben letztes Spiel, und auch jeder weiß, dass jetzt wahrscheinlich Playoffs nicht mehr ganz so Thema sein wird. Natürlich, wir haben noch rechnerische Chancen und all das, aber so selber in der Hand haben wir es jetzt nicht mehr. Aber er hat einfach wieder mal die richtigen Worte gefunden, und danach war es etwas angenehmer wieder, und er hat halt einfach irgendwie so in die Richtung gemeint, so unser Prozess wird sich nicht ändern, und was sollen wir jetzt tun? Wollen wir jetzt aufhören zu spielen oder wollen wir alles wegschmeißen? Geht auch nicht, und wir haben das angefangen und wir wollen das auf unsere Art und Weise fertig machen und richtig stellen quasi und zeigen, dass wir richtig gut spielen, und Ja, ich glaube, das hat ein bisschen Früchte getragen. Natürlich gleich nach so einem Spiel, da werden sich manche vielleicht auch denken, ja, ja. Aber ja, ich glaube, es hätte schlimmer sein können, weil am Ende des Tages haben wir mehr oder weniger jetzt alle Hoffnungen irgendwie verloren. Aber so depressiv war es dann doch nicht in der Kabine. Deshalb ja, sehr gedrückt, aber hätte schlimmer sein können, denke ich, kann man sagen.
Es ist spannend, dass du immer wieder ansprichst, dass Jonathan Gannon in auch schwierigen Momenten offenbar immer die richtigen Worte findet. Das ist Qualität, die nicht alle Head Coaches in der NFL auch besitzen. Und vielleicht gehen wir da dann in einem weiteren Teil von Winter the Football O'Clock auch mal separat drauf ein. Das ist die eine Geschichte. Die andere natürlich, die Playoffs jetzt in weiterer Ferne, auch weil man zum Beispiel den Tiebreaker gegen die Washington Commanders nicht innehat und das im Wildcard-Rennen, auf das man sich jetzt fokussieren muss, noch relevant werden könnte. Und dann wiederum, es sind noch ein paar Partien zu absolvieren. Es sind schon komischere Dinge passiert und Kopf in den Sand stecken bringt jetzt ohnehin nichts. Das ist ebenso klar. Aber es ist dann am Montag in den Team-Meetings ins de facto Debrief ging. Was waren da die Essentials und vielleicht auch heute schon im Building der Cardinals? Wir zeichnen das wie immer an einem Dienstag auf, am Mittwoch wird es erscheinen. Aber was war so die Message, um back on track zu kommen?
Ja, also mir kommt vor, in solchen Situationen, da gibt es dann immer zwei verschiedene Coping Mechanisms von Leuten im Building und die eine ist halt mehr so Kopf in den Sand und einfach arbeiten, also nicht Kopf in den Sand, aber Kopf runter und arbeiten und einfach sich an seiner Routine festklammern. Das waren eher die Leute, die halt heute eben im Gym, also heute ist eben freiwillig quasi, kann man schon einen Lift erledigen für die Woche. Und eigentlich alle, die heute da waren, hätte ich eher so beschrieben, die sich halt einfach an der Routine festklammern und das kontrollieren, was man kontrollieren kann. Und eben die andere Seite ist dann eben dieses, es gibt halt welche, die brauchen dann einfach 24 Stunden, ein, zwei Tage, einfach, wo sie sich nicht gut fühlen, um quasi dann nach dieser Zeit wieder zu sagen zu können, okay, fuck it, ich stecke alles in den Mittwoch rein und ich stecke alles in den Donnerstag rein, sodass dann das nächste Spiel nicht so endet. Und das war eigentlich auch die essentielle Nachricht, die wir bekommen haben gestern am Montag, was eben geheißen hat, alles, was wir tun können im Endeffekt, ist den Mittwoch gewinnen, den Donnerstag gewinnen und so weiter, dass wir halt dann einfach unseren Brand of Football spielen können. Und wir haben über die Saison gezeigt, dass wenn wir unseren Brand of Football spielen, dass es sehr schwer gegen uns ist zu gewinnen. Und dass es uns dann auch manchmal sehr leicht gefallen ist zu gewinnen. Und ja, ich habe das die letzten zwei Wochen schon so ein bisschen angesprochen, dass wir momentan halt einfach nicht den Football spielen, den wir spielen wollen. Dieses, dass wir einfach in Situationen besser und schlauer entscheiden als andere Teams oder dass wir unsere Spielweise dem anderen Team aufzwingen und diese Sachen. Und das hat einfach nicht funktioniert, jetzt die letzten zwei Wochen und diese Woche auch nicht. Und dieses vergangene Spiel jetzt eben gegen die Seahawks, das war irgendwie so die Spitze von dem Eisberg, kommt mir vor. Also auf der Sideline hat sich's ein bisschen off angefühlt und also ohne jetzt Namen zu nennen und alles, aber ich meine, Leute waren ein bisschen out of character. Leute, die eigentlich nie mit dem Ref schreien, haben mit dem Ref geschrien oder Spieler, die nie irgendwie negativ auf der Sideline sind, waren negativ oder haben gesagt, oh, ich sollte den Ball bekommen und so Sachen. Und das ist sehr, sehr uncharakteristisch für uns, weil wir halt einfach die ganze Saison über, egal ob gut oder schlechtes Spiel, irgendwie zusammengehalten haben und all das und uns gar nicht von so äußerlichen Faktoren beeinflussen haben lassen oder triggern lassen emotional. Und ja, normalerweise ist mir auch so vorgekommen, dass wenn es halt wichtige Spiele sind, ich meine, wir hatten letztes Jahr kein Spiel, wo es darum ging, okay, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir in den Playoffs, deshalb vielleicht kann man das auch nicht so wirklich sagen. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass wenn es wirklich weißt du, wenn Money on the Line war oder wenn wir, keine Ahnung, letztes Jahr gegen die Eagles oder so gespielt haben, so wo es geheißen hat, oh, richtig gutes Team, so entweder kriegen wir da voll auf die Fresse oder vielleicht überleben wir das Spiel gerade so ein bisschen. Da haben wir dann irgendwie unseren besten Football gespielt und ich glaube, jeder von uns hat gedacht, dass das diesen Sonntag auch so sein wird, aber es war dann halt einfach nicht so. Es war irgendwie ein bisschen disconnected, auch von den, wie wir gespielt haben. So, dann war die Defense richtig gut, dann war die Offense aber irgendwie nicht gut oder wir haben mehr Turnovers als sonst gehabt. Also wir haben einfach sehr uncharakteristisch gespielt und ja, es hat sich irgendwie ein bisschen off angefühlt und da bin ich auch nicht der Einzige, der sich so gefühlt hat. Soweit ich das sagen kann, also mit den Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, die haben das auch so gesehen und das war irgendwie das Komische irgendwie am Sonntag so für mich, weil wir halt irgendwie so nicht wir selbst waren.
Und du hast es schon angesprochen, du hast das Spiel an der Seitenlinie verfolgen dürfen und wenn dieser Disconnect, wenn dieses man ist oft sich dann auch manifestiert, auch in Plays des Gegners, auch in einem Rückstand. Gab es für dich einen spezifischen Moment, wo du das Gefühl hattest, dass das jetzt nicht mehr gedreht wird oder dass es einfach nicht euer Tag ist?
Ja, ich meine, das Offensichtliche ist natürlich die zwei Interceptions back-to-back. Das ist natürlich schwer. Ich meine, wir waren in der Red Zone, turning the ball over, das ist halt nie gut, aber ich weiß gar nicht, ob es der Moment war, weil auch nach diesem Moment, und das ist eben genau das, was ich meine, dieses wir hatten schon viele Spiele in der Saison, wo es jetzt nicht so rosig ausgeschaut hat, aber wo keiner irgendwie dran gezweifelt hat, und das hatte ich schon das Gefühl, dass keiner irgendwie dran gezweifelt hat. Jeder wusste natürlich, läuft gerade gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir sind rausgekommen, haben gescored, dann hätten wir fast den Ball, also war fast ein Fumble, aber er war down by contact beim Kickoff Return, also ein Play nach dem Touchdown. Und dann waren alle so, alles läuft irgendwie richtig. Dann hat die Defense sie zu einem Field Goal gehalten. Wir so, okay, passt, lass nochmal scoren. Und dann sind eben diese zwei Turnovers passiert. Aber selbst nach diesen zwei Turnovers hat sich es eigentlich nicht wirklich so angefühlt, so von wegen, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist die Saison vorbei, was auch immer. Sondern wir sind dann wieder schnell und stark aus der Halbzeit rausgekommen, aber ja, es hat halt irgendwie nicht punkten sollen, und umso länger man dann gespürt hat, okay, ich meine, wir haben dann eigentlich die ganze zweite Halbzeit in Two-Minute-Offense gespielt und das ist halt einfach nicht unser Style, Football zu spielen, und dass das dann ein bisschen disconnected auch ist, ist wahrscheinlich logisch auch irgendwo, aber ja, ich weiß nicht, ob es so einen springenden Punkt gab, statistisch oder prozentuell Win-Chances und alles sind es wahrscheinlich diese zwei Turnovers. Aber so auf emotionaler Ebene hat sich's nach diesen zwei Turnovers eigentlich nicht so angefühlt. Es ist dann so schleichend gekommen im Ende drittes Viertel, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, die Zeit läuft und läuft und wir sind einfach nicht schnell genug im Punkte machen. Um quasi noch aufzuholen, diesen Rückstand. Ich meine, natürlich wird dann gesagt, ja, Defense, wir brauchen einen Turnover und all das, aber das kannst du auch nicht auf Knopfdruck machen. Und eben umso länger das Spiel dann gedauert hat, umso mehr, also es war so ein schleichendes Gefühl, glaube ich, wo wir uns einfach dann, wo es sich halt so angefühlt hat, so ja, ist halt irgendwie nicht unser Tag, obwohl es sich eigentlich bis spät ins vierte Viertel so angefühlt hat, als könnten wir noch zurückkommen.
Mir ist dieser Tage eine relativ große Ehre widerfahren und verstehe nach wie vor nicht, warum das passiert ist. Freue mich aber extrem drüber, dass ich nämlich für den neu gegründeten YouTube-Channel von NFL Deutschland gelegentlich Highlight-Clips der Partien der NFL kommentieren darf. Und da war es am vergangenen Sonntag just damit der Fall, dass ich eben Cardinals Seahawks dann im Nachgang begleiten durfte, im Nachgang vertonen durfte, im Nachgang auch der breiten Öffentlichkeit feilbieten durfte und kenne dementsprechend die Plays und auch die Big Plays. Und eine Sache, die mir dort aufgefallen ist, ist, dass im Oberrang vom State Farm Stadium verdächtig viele Plätze frei oder leer geblieben sind. War das nur eine Momentaufnahme oder war diese so wichtige Partie tatsächlich nicht einmal ansatzweise ausverkauft?
Weiß ich jetzt nicht, ob es mehr oder weniger war als bei anderen Spielen, aber ich glaube, so ein wirklich ausverkauftes Spiel, weiß ich nicht, ob wir diese Saison schon hatten. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir eine sehr coole und starke Fanbase haben. Natürlich nicht so wie andere, vielleicht traditionellere, obwohl wir eigentlich sehr traditionell sind, aber hier in Arizona halt irgendwie noch nicht so. Also wir haben Fans, die man mittlerweile schon kennt. Wir haben immer den einen, der in der ersten Reihe auf der 50er sitzt und die Refs anschreit und den einen, der das ganze Spiel irgendwelche Vögelgeräusche imitiert. Also wir haben schon sehr coole Fans eigentlich, aber es ist jedes Heimspiel so, dass wir nicht wissen, okay, müssen wir mit dem Silent Cadence spielen oder können wir mit der Voice spielen, auf Offense-Seite jetzt eben, wo man sich normalerweise nur Gedanken darüber macht, wenn man auswärts spielt. Deshalb ja, es ist also, der Besuch im Stadion ist mal so, aber hängt natürlich alles mit der Leistung vom Team zusammen, deshalb ja, schon ein bisschen überraschend, dass bei so einem Spiel dann nicht die Bude komplett voll ist und komplett rot ist, aber ja, es ist irgendwie so, weil Arizona auch ein bisschen so ein weiß ich nicht, so ein Staat ist, wo halt viele Leute außer Staates herkommen, also viele Kalifornier oder von woanders halt her, deshalb gibt es hier halt auch viele Fans, die jetzt nicht wirklich Cardinals-Fans sind und deshalb ist das dann immer relativ 50-50 bei uns im Stadion. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir geführt hätten das ganze Spiel, das sich auf jeden Fall so angefühlt hätte wie ein Heimspiel.
Und don't worry, die Chargers, die Rams, die Raiders, die kennen allesamt das Gefühl, wie sie es in Heimspielen dann auch in Silent Counter gehen. Gab eine User-Frage, die in diesem Blog am besten passt, nämlich habt ihr spezielle psychologische Betreuung in puncto Teamresilienz?
Ja, also auch, das war auch eine neue Sache, die der JG quasi mitgebracht hat. Also über die Off-Season vor allem haben wir sehr viel mit jetzt Sportpsychologen vor allem gearbeitet, wo man natürlich als Individuum auch die Möglichkeit hatte, privat quasi sich mit denen zu treffen und Ziele setzen und all das. Aber wir haben auch als ganzes Team, also ihm war das wirklich wichtig, also er hat Zeit von anderen Meetings weggenommen, dass der einfach mal eine halbe Stunde da quasi über, weiß nicht, emotionale Resilience redet oder wie finde ich eben diese Zone, wo immer drüber geredet wird, man muss in der Zone sein beim Spiel, wie komme ich dorthin, wie kann ich dort bleiben, was tue ich, wenn ich merke, dass ich gerade nicht in der Zone bin. Deshalb haben wir schon sehr viel gemacht und ich glaube, es ist auch Pflicht, also oder von der NFLPA verlangt, ich weiß jetzt nicht genau von wem, aber dass jedes Team einen Psychologen selber angestellt hat, der nur für das Team arbeitet. Also da hat man auch die Möglichkeit, zu dem hinzugehen, kostenfrei. Weiß ich natürlich nicht, wer das in Anspruch nimmt, weil das natürlich auch alles persönlich bleiben soll. Aber ja, gibt's auf jeden Fall. Und eben mit diesen Sportpsychologen selber haben wir relativ viel gearbeitet. Und da müssen wir auch bei unserem Medical, also am Anfang von der Saison, müssen wir quasi ausfüllen, okay, woran wollen wir arbeiten, wo denken wir, dass wir am meisten Room to grow haben, also was sind Themen, die uns jetzt persönlich interessieren und das wird dann, wir haben sogar so einen Test gemacht, so wie lernen wir am besten, was dann unseren Coaches weitergegeben wurde. Es hat zwar keiner von den Coaches irgendwie sein, wie macht er ein Meeting oder wie schaut ein Meeting bei ihm aus, umgestellt. Der Einzige, der es umgestellt hat oder probiert hat umzustellen, war unser Special Teams Coordinator, der hat für eine Zeit lang dann ein bisschen verändert, wo er sitzt quasi im Meetingraum, ob das was verändert. Also der hat ein bisschen damit herumgespielt, aber ja, also da wurde kein Stein nicht umgedreht, um das jetzt so blöd auf Deutsch zu übersetzen, aber ja, haben wir auf jeden Fall.
Extrem spannend und muss ganz ehrlich gestehen, ich hoffe, dass uns unser Aufnahmetool keinen allzu großen Strich durch die Rechnung macht, dadurch, dass es aktuell andere Aufnahmebedingungen sind, sind hin und wieder ein, zwei Latenzen mit dabei. Vielleicht kann das der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin daheim entschuldigen. Letzte Frage in diesem Komplex und die widmet sich vielleicht auch einer zurückgehend auf den Beginn der Saison, wo die Cardinals nur bei den allerkühnsten Optimistinnen überhaupt in den Playoffs waren und oder in die Playoffs getippt worden sind. Hieß auch wieder, die Franchise ist ein, zwei Jahre noch davon entfernt, Contender zu sein, und auf einmal geht man in die Bye Week, auf einmal mit einem Winning Record, auf einmal mit einer richtig guten Chance, die Playoffs zu erreichen. Deswegen, wenn wir jetzt Bilanz ziehen und das vergleichen mit dem, wo man vor der Saison gestanden ist, ist das Cardinals-Glas halb leer oder ist es halb voll?
Also jetzt gerade ist es wahrscheinlich auf jeden Fall halb leer, weil wir hatten alles in unserer eigenen Hand. Wir haben uns richtig gut gefühlt vor der Bye Week und einfach die letzten Wochen war halt nicht so, wie wir es gerne hätten. Deshalb jetzt gerade ist es wahrscheinlich halb leer. Wenn man es ein bisschen von weiter betrachtet und vergleicht mit der letzten Saison zum Beispiel, dann ist es wahrscheinlich halb voll, weil der Trend geht in die richtige Richtung. Und ich meine, es ist immer noch ein neuer Coaching-Staff unter Anführungszeichen, und dass das ein bisschen Zeit braucht, um sich einzuspielen und auch die Values oder dieser Kultur-Change, von dem so viel geredet wurde, als der JG gekommen ist, dass das Zeit braucht, ist natürlich auch Fakt einfach. Deshalb ja, also wenn man es so sieht, glaube ich, halb voll, aber so wie sich jetzt gerade jeder fühlt, ist natürlich halb leer, weil wir wussten, wir hätten alles erreichen können eigentlich, was wir uns vorgestellt haben, aber jetzt ist es halt ultra schwer, überhaupt noch an dieser Chance festzuhalten.
Und dann wiederum, eine Woche kann den großen Unterschied machen. Mal sehen, ja, was am kommenden Sonntag passiert. Heißt für uns direkt weiter. Wir springen in Richtung unseres
Thema der Woche.
Es ist eine Premiere bei Winter Day Football O'Clock. Wir werden ein Segment komplett nur mit Fragen der Hörerinnen, Hörerschaft bestreiten. Unser Thema der Woche lautet Kyler Murray, der Quarterback, und ich sage jetzt durchaus bewusst nicht Franchise-Quarterback der Arizona Cardinals, denn das werden wir klären. Der Quarterback, mit dem du tagtäglich zu tun hast, der Quarterback, der in deinem Lockerroom ist, der Quarterback, den du dann natürlich auch mit deinen Expertisen und Meinungen einschätzen wirst, aber ich werde so gut es geht versuchen, dich nicht aufs Glatteis zu führen, nicht, dass jetzt irgendwie es heißt Bernhard Zajkovic roasting Kyler Murray und dergleichen, abgesehen davon, dass, glaube nur die allerwenigsten im Cardinal Staff ohnehin Deutsch sprechen. Aber die Frage, die am mit Abstand häufigsten gekommen ist zum Thema Kyler Murray, ist schlicht und ergreifend: Ist er für dich ein Franchise-Quarterback?
Ja, ich meine, da gibt es natürlich zwei Arten, das zu beantworten. Und ich meine, die eine ist für mich persönlich so, wie ich ihn jeden Tag sehe. Ich sehe die Arbeit, die er reinsteckt. Ich sehe, wie er mit seinem Team umgeht. Ich sehe, wie wichtig ihm das ist. Ich sehe, wie gut er ist, vor allem auch. Und wenn ich es auf die Art und Weise betrachte, dann würde ich auf jeden Fall ja sagen. Also vor allem, wenn man ihn vergleicht mit anderen Quarterbacks in der Liga, dann ist er auf jeden Fall einer der Top-Quarterbacks. Ich meine, ob er jetzt in den Top 5 oder Top 10 ist, darüber kann man streiten, oder? Aber er ist auf jeden Fall im oberen Mittelfeld, und ich denke, dass das akzeptabel ist für einen Franchise-Quarterback. Ich meine, wenn die Richtlinie für einen Franchise-Quarterback Tom Brady ist oder Patrick Mahomes, dann ist es wahrscheinlich schwer für irgendeinen Quarterback, ein Franchise-Quarterback zu sein. Aber wenn die Richtlinie für einen Franchise-Quarterback ist, genug Stability zu geben, dass man ein Team um ihn herum aufbauen kann, was Spiele gewinnen kann, wie zum Beispiel Jared Goff bei den Lions, dann denke ich auf jeden Fall, dass der Kyler Murray das Zeug dazu hat und auch zeigt, dass er das Woche für Woche bringen kann. vor allem so, wie er jetzt in diesem System spielt. Also mir ist schon vorgekommen, dass er einen großen Schritt eigentlich gemacht hat oder dass er in diesem System auch gut funktioniert. Also er ist sehr, sehr konstant geworden. Er passt auf den Ball gut auf. Er trifft meistens die richtigen Entscheidungen. Er kann aber auch, wenn mal was nicht passt, einfach den alten Kyler Murray rauslassen und aus einem Minus-Play einen 40-Yard-Scramble machen oder sowas. Und ich denke, genau das sind die Sachen, die du eigentlich suchst in einem Franchise-Quarterback, unter Anführungszeichen. Die andere Version, wie man darüber nachdenken kann, ist, wenn man einfach auf sein Resümee schaut, wo man sagt, okay, der ist jetzt 6 Jahre in der Liga oder sein 6. Jahr in der Liga. Wie viele Playoff-Spiele hat er schon gewonnen? So, und da hat er natürlich keine vorzuweisen. Und ich glaube, das ist auch, warum so viele Leute sich darüber den Kopf zerbrechen. So, ist er ein Franchise-Quarterback? Gehört da mehr dazu? Gehört da die ganze Situation dazu? Und so, ja, natürlich, aber das bedenkt man halt meistens nicht, wenn man einfach sagt, ist das ein Franchise-Quarterback? Deshalb ja, also wenn man so drüber nachdenkt, kann man natürlich drüber streiten, aber so wie ich ihn kenne und das, was ich weiß, was er leistet, jeden Tag, nicht nur am Game Day, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein Franchise-Quarterback ist und sich auf jeden Fall seine Rolle da verdient hat und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass man mit ihm gewinnen kann auf einer konstanten Basis und ich denke, das ist das, was einen Franchise-Quarterback auszeichnet.
Und es ist extrem spannend, dass du den Namen Jared Goff auch angeführt hast, weil die Rams vor ein paar Jahren für sich entschieden hatten, das ist kein Franchise-Quarterback und die Detroit Lions jetzt sehr wohl sagen würden, das ist ein Franchise-Quarterback. Und das ist auch perfekt umrissen. Es geht prinzipiell mal um die Leitlinien, die du versuchst zu ziehen. Was ist für dich ein Franchise-Quarterback oder für dein Team? Und auf welchem Niveau willst du dich mit Franchise-Quarterback bewegen? Was sind die entsprechenden Umstände, um ein Franchise-Quarterback zu sein? Das ist, wie so vieles andere, extrem spannend. Und lass das jetzt einfach mal so stehen und werde jetzt auch nicht mehr allzu häufig anführen, dass es sich ausschließlich um Userinnen und User-Fragen handelt, sondern werde dich jetzt einfach mit weiteren Fragen füttern. Eine spannende, die reingekommen ist, lautet, was ist der größte Unterschied zwischen Murray pre- und post ACL Tear? Kreuzbandriss letztes Jahr, lange Rehab, letztes Jahr zurückgekehrt. Gibt es einen Unterschied für dich bei Kyler Murray davor, danach?
Wie er spielt schon, aber ich glaube, das hat viel weniger mit seiner Verletzung. Also ich glaube, dass die Verletzung ihn eigentlich gar nicht mehr belastet oder dass er darüber nachdenkt. Ich glaube aber, es gibt einen Unterschied zwischen Pre und also jetzt gerade JG Murray. Also es wird, also davor, vorm JG quasi, habe ich nie gehört eigentlich im Team-Meeting oder auch in den Meetings generell, dass es wichtig ist, dass unsere Nummer 1, also Kyler Murray, die ganze Saison durchspielt und auch wie gecoacht wird, dass er das erreichen kann. Natürlich, wenn er den Ball in der Hand hat und rennt, dann ist er einfach Kyler Murray und dann denkt er nicht drüber nach, kann ihm hier jetzt verletzen oder nicht. Aber es wird schon gesagt, hey, in der und der Situation, geh einfach out of bounds oder slide einfach oder wir sehen, nimm, was du kriegen kannst und das war's dann. Und auch vom Play-Calling her, so früher kann ich mich erinnern, dass wir ganz viele, oder jetzt erst bei dem Spiel hatten wir an so einem Play, wo halt einfach Kyler Murray den Ball gelaufen ist und es gab keine andere Option, es war kein Read-Option, es war einfach, du kriegst den Ball und du läufst nach links und da sind deine Vorblocker. Aber solche Plays hatten wir viel mehr damals noch mit Kingsbury und sehen wir auch in Washington, dass er den Quarterback sehr viel mehr dazu verwendet, um auch wirklich ein Running Back zu sein. Um so halt First Downs und Yards zu kreieren. Und da wurde jetzt sehr viel zurückgeschraubt und ihn quasi ein bisschen mehr in diese traditionelle Quarterback-Figur hineingepresst, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, es beeinflusst ihn nicht oder es schränkt ihn nicht ein, weil er immer noch den Kyler Murray rauslassen kann oder seine Talente zeigen kann mit dem Ball in der Hand und laufen halt eben. Aber es wird einfach anders gecoacht und vielleicht ist deshalb, also ich weiß gar nicht, ob seine Stats anders sind oder nicht, aber ich glaube, ich würde das weniger auf seine ACL zurückführen, als wie es jetzt quasi verlangt wird von ihm. Und das ist auch ein richtig guter Punkt. Ich meine, find mal einen Quarterback, der so viel Geld wie der Kyler Murray verdient und weiß, dass er einfach der Typ in der Franchise ist, der sich aber trotzdem so coachen lässt. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, der von mehr oder weniger College, nicht College Offense, aber eine komplett andere Offense, dann kommt ein Offensive Coordinator rein und auf einmal ist er under Center die ganze Zeit und nimmt ein Seven-Step-Dropback, was er beim Kingsbury nie gemacht hat. Und einfach eine komplett andere Offense, aber er hat nie einen Mucks von sich gegeben und hat sich nie drüber aufgeregt, obwohl er es vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hätte er es gerne so behalten, wie es war, aber man hat nie irgendwas gehört, also er hat sich komplett hinter das Team gestellt und voll da reingeworfen und versucht einfach jeden Tag besser zu werden in diesem System. Wie kann ich in diesem System ein besserer Kyler Murray sein, unter Anführungszeichen? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Qualität, die er hat und auch, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, weil der Kyler Murray der einzige Star-Quarterback ist, mit dem ich in der NFL zusammengespielt habe, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr seltene Eigenschaft ist bei solchen Starspielern und dass dann oft mal kommt, na, so will ich das nicht. Ich meine, von Devante Adams kennt man es, weil er da sehr verbal auch ist in den Medien über seine Rolle und wie das Team ihn verwendet. Aber so könnte es natürlich auch sein, dass der Kyler dann einfach sagt, hey, mir passt das einfach gar nicht oder das ist urblöd, was wir da machen und deshalb funktioniert es nicht. Aber so ist er nicht. Der ist da voll reingehüpft und das schätzt, glaube ich, auch das ganze Team sehr an ihm.
Holy shit. Könnte dir wirklich ewig zuhören, wie du über Kyler Murray sprichst und deine Beobachtungen auch teilst. Das Gute ist, es gibt noch ein paar Fragen, die wir abarbeiten dürfen und die möchte ich direkt zitieren. Da hat eine User geschrieben, du hast mal gemeint, dass Kyler Murray im Huddle bei den Playcalls nicht so laut sein kann. Dürfte wegen der Stimme sein. Und der User schreibt weiter, wie nehmen das deine Kollegen wahr und wie groß ist die Gefahr, dass da mal ein falsches Play bei ihnen ankommen könnte?
Also bis jetzt hat sich so angehört, als würde ich eigentlich nur Honig ums Maul schmieren und so und eigentlich nur das Gute erzählen, aber das ist wahr und das ist auch ein nicht so positiver Punkt an ihm, woran er hoffentlich noch arbeitet und was aber auch davor in seiner Karriere nie machen musste. Also der musste nie einen Huddle callen oder irgendwas. Aber ja, das passiert immer noch ab und zu, dass er dann halt das eine oder andere Wort vielleicht vergisst oder einfach nicht so präsent mit seiner Stimme ist. Aus welchen Gründen auch immer das ist, weiß ich nicht. Aber das Gute daran ist, dass in einem Team, oder nicht das Gute, aber das Team merzt solche Fehler dann Gott sei Dank meistens aus. Also weil im Endeffekt sind es ja 11 Spieler, die in dem Huddle stehen und der ist ja jeden Tag derselbe. Das heißt, wenn er im Training das Play so und so sagt und da vielleicht schon ein bisschen leiser ist oder was auch immer, man kann sich auf jeden Fall daran gewöhnen. Er ist jetzt wahrscheinlich kein Tom Brady, der das genau so sagt, wie der Coach das haben will und so. Aber ja, es ist nicht so ein Riesenproblem, aber ab und zu hört man schon eben, dass das jetzt gerade eben vielleicht deshalb das Play nicht so gut funktioniert, wie es hätte sein sollen.
Und da muss man ihn auch in Schutz nehmen. Für Stimme kann niemand was. Ich bin leider Gottes extremer Stimmfetischist und bekomme immer wieder gesagt, ja, deine Stimme ist aber so toll und dergleichen. Ja, aber ich kann nichts dafür. Und Stimme hat man eben. Und das sollte man dann auch immer in Betracht ziehen, wenn es dann heißt, ja, ist dann vielleicht nicht stimmlich so präsent. Ja, manche Leute können das nicht, andere können es wiederum. Deswegen ist das vielleicht ein Softskill, das wir klein wenig weiter wegschieben. Wir kommen aber zu einem anderen Softskill, weil jemand wissen wollte, wie er im Lockerroom ist. Ist er all business oder auch mal bereit für einen Scherz?
Nein, also er ist schon sehr locker eigentlich, also eigentlich immer, wenn man mit ihm sehr humorvoll oder ich weiß nicht, also eigentlich selten trifft man ihn sehr ernst an. Natürlich, wenn man Themen bespricht, die auch ernst sein sollten, dann ist er sehr ernst und dann ist wirklich all business, aber so im Lockerroom ist eigentlich sehr entspannt und Ja, aber er ist auf der anderen Seite auch sehr reserviert. Also er ist jetzt nicht einer, der herumschreit im Lockerroom oder irgendwelche Witze da durch die Gegend schreit oder ja, also er ist jetzt selten der Mittelpunkt von irgendwas, was aber auch sehr angenehm, also ich finde das jetzt nicht schlimm oder so. Da gibt es natürlich auch Leute, die genau das bekriteln, die halt eben sagen, ah, er ist jetzt nicht so vokal oder verbal und er sollte eigentlich das Team hinter sich reißen und all das, aber ich meine, es gibt verschiedene Arten von Leadership und er ist halt so, wie er ist und ja, aber er ist auf jeden Fall sehr angenehm um ihn herum. Also ich habe ihn selten gesehen, wo er dann einfach Leute angeschrien hat oder irgendwas. Und das war meistens dann auch begründet und verständlich. Aber ja, ich meine, 99% von der Zeit ist eigentlich sehr entspannt und auch sehr lustig eigentlich. Und ja.
Auch das extrem spannend, die verschiedenen Arten und Weisen, wie Leadership tatsächlich interpretiert werden kann. Und vielleicht ist das auch ein Thema, über das wir über kurz oder lang dann noch sprechen werden, was offenbar viele Hörerinnen und Hörer interessiert hat. Und das kam in verschiedenen Ausformungen daher. Aber möchte in der einen, nämlich der aktuellen, dann auch belassen. Wie oft kommt es vor, dass du Bälle von Kyler Murray fängst und fühlt sich das anders an, als wenn zum Beispiel Clayton Tune dein Quarterback ist?
Also vor allem jetzt in der Saison eigentlich sehr selten. Außer es ist mal so der ab und zu Ball oder was auch immer, wenn man so halt herumwirft. Aber die Plays selber, wo er Quarterback ist, die kriegen natürlich die Leute, die spielen. Also da fängt halt der Trey und der Elijah dann die Bälle, wenn man jetzt eben auf Titans schaut. Aber in der Offseason passiert es immer wieder mal. Und ja, natürlich ist das ein anderer Ball. Ich meine, der ist für einen Grund First-Round-Pick gewesen oder First-Overall-Pick gewesen. Es gibt einen Grund, warum der Kyler Murray so bezahlt wird, wie er bezahlt wird. Und es ist eigentlich bisschen erschreckend eigentlich, wie unterschiedlich sich dann die Bälle anfühlen. Also es gibt ja hinter dem Clayton Tune noch einen und da ist wieder dann ein bisschen anders und man merkt einfach, dass ich meine 90%, was ein Quarterback können muss und oder was von ihm verlangt wird, ist natürlich, wie wirft der den Ball? So, und es wird jetzt nicht wirklich viel Wert drauf gelegt, wie gibt der ein Handoff, weil das können die meisten alle gleich, aber das, den Ball werfen, das ist natürlich das, was die voneinander unterscheidet. Und der größte Unterschied ist natürlich, viele Quarterbacks können sehr stark werfen, aber wenige Quarterbacks können einen starken Ball werfen, aber auch einen Pass mit bisschen Touch werfen. Also diese kleinen Unterschiede, so wie werfe ich den Ball jetzt, dass er zwar über den Defender geht, aber trotzdem schnell genug beim Receiver geht, das ist das Schwere an einem NFL-Quarterback, wo man dann eben diese Bälle in Tight Windows sieht oder diese Timing-Bälle, die muss man natürlich alles ein bisschen anders werfen und das kommt mir vor, ist der größte Unterschied zwischen Starting-Quarterbacks, Backup-Quarterbacks oder einem dritten Quarterback, wie gut die das können. Und was beim Kyler natürlich auch ist, der Ball ist eigentlich immer dort, wo er hingehört. Also wenn er auf die rechte Schulter gehört, dann ist er auf der rechten Schulter. Und auch da, wie oft ist beim Backup-Quarterback dann der Ball genau dort, wo er sein soll, ist natürlich auch nicht so konstant wie beim Kyler. Also ist ein Riesenunterschied und deshalb ist auch gar keine Frage, so ob er der beste Quarterback für uns jetzt gerade ist. Und ja.
Wie war Kyler nach der zweiten Niederlage gegen Seattle drauf? Merkt man ihm an, ob er gerade verloren oder gewonnen hat?
Ja, also ich glaube, also auf jeden Fall ja. Natürlich sieht man die Enttäuschung oder einfach dieses, ich hätte besser spielen können, vor allem wenn es nicht seine beste Leistung war. Was man aber dazu sagen muss, weil der Kyler ein bisschen reserviert ist und auch gerne für sich selber ist und jetzt nicht wirklich so Klassenclown-mäßig da die ganze Zeit herumhüpft, wo man den Unterschied dann vielleicht mehr merken würde. Er ist einfach ein sehr konstanter Mensch. Also der kommt jeden Tag gleich in die Arbeit und der kommt jeden Tag mit derselben Einstellung, mit demselben Willen zum Verein, zum Training, zu Meetings, was auch immer. Deshalb merkt man es schon, aber es ist nicht so, dass man ihn in der Kabine sieht mit Kopf runter und kam, wo sich dann alle anderen Spieler denken, boah, fuck, dem Kyler geht's doch schlecht, mir muss es jetzt auch schlecht gehen oder was auch immer. Deshalb, ich glaube, das ist eben dann wieder eine positive Seite von dem etwas reservierteren Leader und Führungspersönlichkeit, weil er einfach sehr, sehr konstant ist. So ist, egal ob er gewinnt oder verliert, es ändert sich nicht wirklich was, wie er an seine Arbeit geht oder wie er motiviert ist. Natürlich, in ihm selber schaut es wahrscheinlich anders aus und hat auch seine Gedanken und Zweifel und was auch immer. Aber zumindest nach außen hin, so für Leute, die sich an ihn klammern wollen oder an ihn halten können als Leader eben, ist das, glaube ich, eine sehr gute Eigenschaft, weil er einfach immer derselbe Typ ist. Egal, ob er gerade 4 Touchdowns geworfen hat und 0 Picks oder ob er gerade 5 Picks geworfen hätte.
Wie ist Kyler Murray im Umgang mit dir oder anderen Practice-Squad-Spielern? Kennt er überhaupt alle Namen?
Ja, klar. Ich glaube, das ist so ähnlich wie generell im Building. Also natürlich, der Offensive Coordinator hat mehr Kontakt mit dem Kyler Murray als wie mit mir. Der Offensive Coordinator hat mehr Kontakt mit James Conner als wie mit mir oder anderen Practice-Roster-Spielern. Und natürlich hat der Kyler Murray auch mehr Kontakt mit dem Trey McBride oder anderen Star, James Conner, was auch immer. Was aber vieles halt auf nicht gezwungener Basis ist, weil es halt einfach, die stehen halt immer am Feld und die werfen immer den Ball zueinander oder die sind halt einfach die Starter. Also von dem her ja, aber sonst so sind eigentlich wenige Unterschiede. Also es ist ein großes Team, aber natürlich in diesem großen Team haben Leute mehr oder weniger Kontakt miteinander, je nachdem. Zum Beispiel, ich habe viel mehr Kontakt mit den Titans, weil ich viel mehr Meetingzeit mit denen habe, als mit den D-Linern oder was auch immer. Deshalb, das ist strukturell schon so ein bisschen irgendwie anders unter den Spielern, aber so als Freund oder was auch immer kann man sich ja aussuchen, mit wem man labern will oder was auch immer. Deshalb, da würde ich nicht sagen, dass ein Unterschied ist oder dass er einen Unterschied macht, weil ich glaube, darauf basiert ja die Frage, so ist der anders zu Practice-Roster-Spielern als wie zu Startern. Und das ist auf jeden Fall nicht so. Also der sieht jeden gleich und oder er wird auch nicht irgendwie Witze machen oder irgend so wo von oben herabschauen oder all diese Sachen, die man vielleicht meinen könnte. Also hätte ich noch nie gesehen bei irgendeinem anderen. Bei mir selber habe ich es auch noch nie mitbekommen, dass ich anders behandelt werde von Spielern, weil ich am Practice-Roster bin. Aber eben dieses, ist halt einfach was anderes, wenn man mit den Leuten auf dem Feld steht, als wie wenn das eben einer vom Practice-Roster ist. Weil halt, man ist mit den Typen am Feld, mit den Typen holt man den Win. Deshalb, das verstehe ich schon, aber das ist irgendwie so natürlich, das passiert halt einfach so.
Letzte Frage zum Themenkomplex Kyler Murray. Und ich glaube, wir müssen irgendwann Kyler Murray Teil 2 machen, wenn es sich denn ergibt. Was ist deine lustigste Kyler-Geschichte? Und musst vielleicht anders vorwegnehmen, du hast vor einem Jahr schon mal über die Badelatschen-Situation gesprochen. Ist das die lustigste Kyler-Geschichte oder fällt da eine andere ein?
Ja, das ist wahrscheinlich immer noch die lustigste Geschichte, aber eine andere lustige Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob das lustig über den Kyler oder über den Larry Fitzgerald ist, aber also ich habe den Larry ja nie kennengelernt, weil der genau ein Jahr von mir quasi retired ist, bevor ich dort war. Aber da gibt es eben diese Geschichte, als der Kyler Murray quasi Rookie war und wurde gedraftet und der Kyler war eigentlich in allem, was er angefasst hat, war einfach der Beste. Also der hat ja auf der Highschool Baseball gespielt, war richtig gut, Football gespielt, war richtig gut. Und unter anderem hat er auch Schach gespielt und ist da irgendwie Meister oder Staatsmeister, weiß nicht, vielleicht aber sogar von ganz USA, weiß ich nicht genau, aber er war auf jeden Fall richtig, richtig gut in Schach. Und Larry Fitzgerald war halt irgendwie so, der hat anscheinend auch recht gern Schach gespielt oder vielleicht wollte er den Kyler Murray einfach in irgendwas besiegen. Und der hat sich dann eben in dem ersten Jahr, wo der Kyler da war, sogar eine Schachnachhilfe genommen während dem Trainingscamp, wo man eigentlich eh nicht wirklich Zeit hat. Der Larry hat das gemacht. Und dann kam es eben zu dieser Partie und dann hat er trotzdem verloren. Und das hat den angeblich richtig nicht mitgenommen, aber das hat ihn richtig angepisst, einfach, dass er den Karl einfach nicht besiegen konnte in Schach. Und ich glaube, das ist eine recht funny Story.
Dedication. Wer am Training Camp noch Energie, Zeit und Muße für was völlig anderes zu haben? Larry Fitzgerald. Großartig. Mhm. Wir beschließen dieses Kapitel und widmen uns wie immer unserem dritten Block hier bei Winter Day Football O'Clock, der heißt
Rund um die NFL.
Bernhard, due to popular demand, vor zwei Wochen wurde ich gebeten, einen Takeaway zu liefern zu dem Geschehen der vergangenen Spielwoche. Vor einer Woche zwei. Dementsprechend darfst du mir diese Woche drei Dinge nennen, die aus Woche 14, wenn wir uns in 10 Jahren darüber unterhalten werden, was sie in Woche 14 der NFL-Saison 24 zugetragen hat, was da in Erinnerung bleiben wird, was eben in Erinnerung bleibt. Was sind deine Main Takeaways?
Also ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ist, dass die Rams gegen die Bills gewonnen haben und wie sie gewonnen haben. Ich glaube, ich habe gelesen, also der Score endgültig war 44-42 für die Rams, also die Rams haben gewonnen. Und ich habe gelesen, dass das das erste oder seit Ewigkeiten wieder das erste Spiel, wo 40 plus Punkte von beiden Seiten gescored wurden, aber keine Turnovers waren. Das
und
einzige,
keine Sacks.
Und keine Sacks, ja, das ist auch arg. Also die Defense war eigentlich generell nicht da. Aber ja, das Einzige, was man unter Turnover bezeichnen könnte, war ein so ein Blocked Punt, den die Rams hatten, den sie für einen Touchdown zurückgetragen haben. Aber scheint halt nicht als Turnover auf. Aber ja, das war auf jeden Fall ein krankes Spiel. Es war, glaube ich, genau zeitgleich mit uns. Also wir haben das so ein bisschen auf diesem Ticker, der im Stadion da oben ist, hat man immer wieder mal gesehen.
Ja, alle NFC West Teams waren exakt zur selben Zeit im Einsatz. Die 49ers, die Rams und eben auch logischerweise Cardinals und Seahawks.
Okay, voll. Also das habe ich ein bisschen am Ticker da oben immer wieder mal gesehen, aber ja, also krank. Also letzte Woche eben haben wir drüber geredet, wie gut sind die Bills, wie gut sind die Eagles, zu denen ich gleich komme. Und dann gewinnen die Rams gegen die Bills in so einem Spiel. Also das war auf jeden Fall schon crazy. Dann eben, weil ich es gerade angesprochen habe, das zweite Spiel, was ich sehr interessant fand, Eagles-Panthers. Eagles gewinnen zwar 22-16, aber die Panthers hatten wirklich einen Shot, das Spiel zu gewinnen. Und ja, eben wie genau gleich wie mit den Bills. Letzte Woche waren wir eben so, oh, wie gut sind die Eagles? Die sind gerade richtig on a roll und dann kommen die Panthers daher und fordern die so richtig raus. Was aber wieder mal, wir sagen das voll oft, das eben ist halt NFL und jedes Team hat Spieler, die bezahlt werden und es ist für jedes Team wichtig, egal was der Record ist. Und ja, deshalb kann eigentlich jedes Spiel ein gutes Spiel sein. Aber ja, die Eagles haben das auf jeden Fall dann noch gewonnen. Das dritte, glaube ich, auf jeden Fall gutes Spiel gewesen. Chiefs Chargers. Die Chiefs haben das zwar im Nachhinein, also am Ende dann so richtig in Chiefs-Fashion den Ball noch gut kontrolliert und eigentlich hat es am Ende dann so ausgeschaut, als hätten die sowieso gar keinen Stress gehabt, das Spiel zu gewinnen, weil sie da irgendwie die letzten, also die Chargers haben alle ihre Timeouts verbrennen müssen und die Chiefs haben aber trotzdem First Down die ganze Zeit rausgeholt und haben dann, glaube ich, von der 10-Yard-Line oder so ein Field Goal gekickt, um eben das Spiel zu gewinnen. Das Field Goal wäre übrigens fast daneben gegangen, also er hat, glaube ich, die Stange so gehittet und dann noch reingekullert. Deshalb ein bisschen Nervenkitzel war dann doch, aber ja, ich glaube, das sind meine drei Sachen. Das Einzige, was ich noch erwähnen muss, wo ich letzte Woche, da habe ich gemeint, 49ers Bears könnte eigentlich ein gutes Spiel sein, aber ich war eher so auf der Seite, dass die Bears halt die besseren sind, aber dann haben die komplett reingekackt eigentlich gegen die 49ers. Also, ja.
Erzählst du demjenigen, der eventuell diese Partie kommentiert hat und dann mit Beginn der zweiten Halbzeit sich irgendwie schon so die Themenliste nochmal raussuchen musste, mit was jetzt die Füller sein könnten in einer Partie, die eher rasch entschieden war. Das war bei Bills Rams nicht der Fall und es war letztlich die Josh Allen Show. In einem Losing Effort, aber wie Superman-esk war das und ist er für dich jetzt auch vielleicht führender in der MVP-Wahl? Lamar Jackson diese Woche mit Bye Week.
Bye Week, ja.
Aber ist es Josh Allen's Award to lose?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, die sind als Team, ja, ich glaube schon. Vor allem halt, weil einfach die Ravens die letzten Wochen ein bisschen nicht am Struggeln waren, aber waren einfach nicht mehr so ultra, ultra dominant wie am Anfang von der Saison. Und die Bills sind einfach immer noch dieses sehr dominante Team. Und ich meine, jetzt haben sie zwar verloren, aber trotzdem hat Josh Allen richtig gut gespielt. Deshalb wird ihm das wahrscheinlich auch nicht wehtun bei diesem...
So viele TDs, mein Lieber.
6
3 Passing, 3 Rushing. Ja, unfassbare Statline.
Ich finde halt den Josh Allen einfach so geil zum Zuschauen, weil der einfach so ein... So, es gab mal Cam Newton, der so ultra athletisch ausgeschaut hat und circa dieselben Körpermaße hatte und so. Und der Josh Allen ist ein bisschen wie so ein Jokic, finde ich, in der NFL. So, der schaut zwar schon athletisch irgendwo aus, aber dann auch nicht so athletisch, dass man denkt, der läuft für 3 Touchdowns und wirft für 3. Deshalb, ich finde den einfach geil zum Zuschauen und ja, der hat auch die letzten Saisonen meistens relativ gut gespielt und hätte sich auch auf jeden Fall verdient. Deshalb, ja, warum nicht?
Ich glaube, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns im Laufe der Winter Day Football O'Clock Staffel über Josh Allen unterhalten werden. Und es wird sicherlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns über ihn unterhalten, nämlich Dan Campbell und die Detroit Lions. Ich glaube, wir können mittlerweile schließen, und das war so der Running Gag der letzten Staffel, die sind durchaus legit. Was mir immer wieder in die Social Media Timeline gespült wird, sind diese Locker Room Postgame Speeches von Dan Campbell. Ich kann mich auch ehrlicherweise nicht dran satt sehen, weil die Energie, die dieser Mann hat, die Art und Weise, wie er immer den richtigen Ton trifft, das ist schon extrem spannend. Und wir haben, glaube ich, letztes Jahr schon darüber gesprochen, wer so die Top 3 Head Coaches sind, unter denen du gerne spielen würdest. Und jetzt ist natürlich eh klar, dass es Jonathan Gannon auf der Nummer 1 ist, aber wer außer Jonathan Gannon jemand wäre, wo du gerne was spielen oder wo du gerne im Lockerroom Mäuschen spielen würdest, machen wir so. Und habe da auch versprochen, dass ich meine Top-3-Liste mitbringe. Und es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn Dan Campbell bei mir nicht auf der Liste wäre. Das ist Coach 1. Würde einfach wahnsinnig gerne wissen, wie es Mike Tomlin über all die Jahre schafft, das wirklich year in, year out, diese Steelers kompetitiv zu halten, egal was die Voraussetzungen sind. Und der dritte Head Coach, bei dem ich wahnsinnig gerne mal Mäuschen spielen würde, der wird dich jetzt wahrscheinlich überraschen, aber das ist Gerard Mayo von den New England Patriots, weil der in allen Belangen in diesem Jahr schwerst überfordert wirkt und dann aber wiederum vom Owner installiert worden ist, und das war ja schon noch in den letzten Jahren unter Belichick so das große Gerücht, der Gerard Mayo wird irgendwann übernehmen und er ist dann das Gesicht unserer Franchise auf der Headcoach-Seite. Und wenn es dann aber so gar nicht läuft und dann auch irgendwie per In-Game-Management und dergleichen einfach fatale Fehler unterlaufen, würde mich total interessieren, wie er da trotzdem versucht, so die Locker-Room-Dynamiken zu managen. Also ich wäre wahnsinnig gern bei 2 guten Coaches im Locker-Room mit dabei und dann bei einem nicht richtig schlechten, aber zumindest Stand jetzt überforderten Head-Coach. Wer sind Bernhard Zajkowicz 3 Head-Coaches, die er unbedingt mal in einem Locker-Room erleben möchte?
Also ich habe auch letztes Jahr eben schon gemeint, Mike Tomlin will ich auf jeden Fall, und eigentlich aus einem sehr ähnlichen Grund, weil es erstens einfach, also das ist wirklich so ein Verein mit so einer Kultur und das führt meistens auf eben den Headcoach zurück.
Und es wird so oft als Klischee verwendet, aber es ist dann eben, wenn du eine Kultur etablieren kannst, kein Klischee mehr und kein besseres Beispiel als Tomlin und Pittsburgh. Entschuldige.
Ja, nein, es ist auch so schwer, vor allem in der NFL eine Kultur zu etablieren, weil halt einfach so viele Transaktionen, auf einem College, ich meine jetzt mit NILs ist es wahrscheinlich auch schwerer, weil viel mehr Leute hin und her gehen, aber dann lass von mir es noch zurückgehen zu Highschool oder bei uns in Europa mit den ganzen Clubs, da ist es halt ein bisschen leichter, weil du deine Nachwuchsspieler bekommst und es ist einfach konstanter. eben so eine Kultur zu etablieren, ist dann vielleicht ein bisschen leichter, aber in der NFL ist das echt sehr schwer und man muss wahrscheinlich auch ein sehr gutes Gefühl für Menschen einfach haben und auch wie man mit diesen Menschen, ich habe jetzt erst, die sind jetzt glaube ich gerade bei diesem NFL Films oder ich weiß nicht, wie es heißt, In-Season oder was auch immer.
Das In-Season Hard Knocks über die AFC North.
Genau. Und da habe ich jetzt gerade wieder erst einen Clip gesehen, wo er vor dem Practice oder ist gerade beim Practice eben mit so einem Spieler redet und aber wirklich so ein tiefgründiges Gespräch eigentlich so von wegen, ja, ich weiß, damals am College wolltest du eigentlich auch mehr spielen, aber so ist das, es dauert einfach, es braucht einfach Zeit, man will natürlich jetzt richtig gut sein, aber das und solche Gespräche, glaube ich, muss man haben, um eine Kultur zu etablieren, dass auch alle Spieler quasi für dich spielen und quasi im selben Bus sitzen. Deshalb da wäre ich auf jeden Fall sehr gerne. Ein sehr interessanter Coach, glaube ich auch, ist Jim Harbaugh, wo ich gerne wäre. Und um jetzt Dan Campbell auch nicht mehr zu nennen, wäre ich, glaube ich, bei Kyle Shanahan sehr gerne. Einfach den würde ich auswählen, eben wegen der Offense und einfach, weil er halt so ein Mastermind und Anführungszeichen ist, einfach mal, um das bisschen kennenzulernen und auch quasi im Mäuschen zu spielen und eben zuzuhören, so wie er über Football nachdenkt und ja, und Jim Harbaugh eigentlich mehr, weil er halt einfach dieser erfahrene, ich hätte ihn oder Andy Reid genommen, weil beide so ein bisschen so erfahrene Leute sind und ja, aber ich habe mich dann eben für Jim Harbaugh entschieden und weil von dem gibt es eben auch, hat man auch schon gehört, dass der ein bisschen so eine Vaterfigur und wie der eben mit seinen Spielern redet und so und ich habe auch ein paar Clips gesehen, wie er mit Herbert redet. So. Und das ist einfach selten, glaube ich, auch irgendwie, dass Coaches auf so emotionaler Ebene oder auch so verletzlicher Ebene irgendwo dann mit ihren Spielern reden und eben nicht dieses, ich bin Coach, du bist Spieler, du musst gut spielen, ich muss gut coachen und dann passt alles, sondern eben dieses, wir müssen das gemeinsam irgendwie schaffen, habe ich halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommen ist bei ihm und ja, das finde ich sehr cool und deshalb wäre ich gern mal bei ihm so ein bisschen.
Aber war bei mir tatsächlich Vierter auf der Liste und jetzt kann man Gerard Mayer wahrscheinlich auch ausklammern, weil mich so fasziniert, wie man es schafft, egal wo man hinkommt, fast egal unter welchen Umständen, trotzdem Erfolg zu haben. Der ist zu den 49ers gekommen, Erfolg. Erfolgreichster Coach, glaube noch Win Percentage dort gewesen, geht ans College, völlig andere Umgebung, Recruiting, damals noch unter oder der Prä-NIL-Zeit, völlig andere Geschichte, bringt Erfolg nach Michigan, kommt in die NFL zurück, hat natürlich einen Franchise-Quarterback in oder mit Justin Herbert, aber eine Franchise, die dafür bekannt ist, zu choken oder zu chargern und bringt auch dort Erfolg hin. Und das ist so spannend, wie man es binnen kürzester Zeit schafft, auch ein Team, eine Franchise auf links zu drehen und Erfolg zu bringen. Und jemand, der das nachweislich getan hat und der uns auch sicher was über Teamkultur und Etablieren einer Kultur erzählen kann, den werden wir kommende Woche bei Winter Day Football O'Clock begrüßen dürfen. Es ist niemand geringerer als der ELF Championship Winning Head Coach, der mehrfache Staatsmeister, der dynastische Coach der Vienna Vikings. Es wird Chris Kalecki sein. Und wir haben auch ein spezifisches Thema vor, mit ihm zu beackern, nämlich Adjustments. Das heißt, erst einmal für euch da draußen, solltet ihr von einem arrivierten, veteranisierten, extrem klugen Head Coach wissen wollen, wie Adjustments im American Football funktionieren, dann schickt uns doch gerne jetzt schon eure Fragen. Aktuell noch nicht an footballerclock101@gmail.com, das ist eine andere Geschichte, sondern vielleicht einfach an unsere Social Media Kanäle oder kommentieren drunter, drüber, wo auch immer ihr das jetzt gerade findet. Und wir nehmen das sehr gerne mit. Wir werden mit Chris Kalecki auch die komplette Folge bestreiten. Also der wird auch seinen Senf zu den Cardinals dazugeben dürfen, müssen. Der wird auch über unseren Themenblock rund um die NFL nicht umhinkommen. Ich glaube, ich wollte eine Frage stellen, aber bin einfach nur happy, dass wir Chris Kalecki bei uns zu Gast haben werden. Und ja, ich glaube, du auch.
Ja, voll. Vielleicht sollten wir eine Frage für ihn aufheben, wie er denn, weil der wird das wahrscheinlich auch an eigener Haut erlebt haben, so wie bildet man eine Kultur? Wie etabliert man das? Also vielleicht, wenn wir 5 Minuten Zeit haben, vielleicht, weil das würde mich echt interessieren, was er darüber denkt, aber sonst frage ich ihn selber irgendwann mal, wie er darüber denkt oder ob er sich vielleicht auch mal so einen Leitfaden, weil das ist auch so interessant, eigentlich so überlegt man sich dann so strategisch, so hole ich mir den und den Spieler, wo ich weiß, wie er ist und der verkörpert das, was ich eigentlich haben will, so pflanze ich die da rein wie so ein Baum, der dann die anderen quasi beeinflusst und quasi ins selbe Boot holt oder geht das nur über Team-Meetings oder ist das einfach so, wie man selber ist und das passiert eh alles dann von selber. Aber er wird mich auch sehr interessieren, was er dazu zu sagen hat und ja, aber wird generell interessant, weil er ein sehr schlauer Mensch ist, deshalb ich glaube, wird auch sehr interessant, wie er dann über die Cardinals redet, so weil er es natürlich von außen ein bisschen so sieht und wahrscheinlich sehr viel rationaler dann auch seine Antworten gibt als ich.
Es wird eine Highlight-Folge. Der extrem kluge Bernhard Zajkowicz, der extrem kluge Chris Kaleke und Martin Pfanner darf auch ein klein wenig mitmischen.
Extrem kluge Martin Pfanner.
Das ist jetzt so gesagt. Na, es wird cool. Heute in einer Woche. Für diese Woche bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank, dass du so lange und so ausführlich Zeit genommen hast, um über American Football zu plaudern. Freue mich schon auf nächste Woche.
Klaro. Hoffentlich dann wieder mit dem alten Martin Pfanner Setup. Football. He's at the 30. He's at the 20.